und Kollegen, willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenabschluss. Es gibt eine lange Liste, wir haben heute gut was zu tun, also machen Sie sich auf was gefasst. Dazu begrüße ich sehr herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen, beziehungsweise nein, ich sage erst noch was anderes an, das Bauministerium, Wohnung und Bauen und das Bildungs- und Familienministerium haben sich abgemeldet. Das soll Sie nicht davon abhalten, Fragen zu stellen. Die nehmen wir dann mit ins Protokoll und bitten dann um eine Nachreichung. Aber diese Ministerien sind heute nicht vertreten. Und ansonsten starten wir wie immer am Freitag mit den Themen, mit den Terminen des Kanzlers für die nächste Woche.
Ja, vielen Dank und guten Tag auch von meiner Seite. Wir haben die Termine für die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Die starten am Dienstag, am 2. Juni. An diesem Tag hält der Bundeskanzler gegen 10 Uhr eine Rede beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Zachow. Im Anschluss diskutiert er mit Vertreterinnen und Vertretern aus Industrie und den Gewerken über Infrastruktur und über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Standort Deutschland. Unter dem Motto eine neue Unordnung geht es um die veränderten globalen Rahmenbedingungen für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und hier ganz besonders mit dem Blick auf Ostdeutschland. Es gibt einen Livestream zur Rede des Kanzlers. Anschließend zurück im Bundeskanzleramt empfängt der Bundeskanzler um 12 Uhr den neuen ungarischen Ministerpräsidenten Petr Modja mit militärischen Ehren. Das ist der Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt. Dort wird es dann zu bilateralen und europapolitischen Fragen die Gespräche geben. Es wird auch um die Unterstützung der Ukraine sowie die euroatlantische Sicherheit gehen. Um 13 Uhr wird es dann eine Pressekonferenz geben. Danach trifft sich der Bundeskanzler von 14 bis 15 Uhr mit 40 jungen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus verschiedenen Mitgliedsorganisationen des Deutschen Bundesjugendrings. Die Teilnehmenden sind zwischen 17 und 26 Jahre alt. Ziel des Treffens ist ein direkter Austausch zu aktuellen jugendpolitischen Themen. Der Deutsche Bundesjugendring vertritt die Interessen von rund 6 Millionen engagierten Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Im Bundesjugendring sind 28 Jugendverbände, 16 Landesjugendringe und 7 Anschlussverbände organisiert. Insofern deckt diese Mitgliedsorganisation ein breites Spektrum des gesellschaftlichen Engagements ab. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch um 10 Uhr wird wie gewohnt das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers tagen. Am Freitag, den 5. Juni, wird der Bundeskanzler nach Montenegro reisen und dort am EU-Westbalkan-Gipfel teilnehmen. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen sind 6 Partnerländer des westlichen Balkans, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien sowie Kosovo, eingeladen. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs werden sich mit dem Thema Erweiterung sowie einer engen Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschafts-, Migrations-, Sicherheits- und Außenpolitik befassen. Das Treffen unterstreicht den regelmäßigen Austausch mit dem westlichen Balkan und knüpft an den letzten Gipfel am 17. Dezember 2025 in Brüssel an. Ziel ist es, die europäische Perspektive zu bekräftigen, die umfassende Unterstützung der EU für den westlichen Balkan hervorzuheben. Der Bundeskanzler wird mit den Teilnehmenden aus EU und Westbalkan über seine Vorschläge sprechen, die Beitrittsverhandlungen zu beschleunigen und die Länder auf diesem Weg enger in die EU einzubinden. Das zu den Terminen.
Vielen Dank. Dann machen wir mit einer Reiseankündigung gleich noch weiter. Frau Deschauer?
Ja, sehr gerne. Außenminister Wadephul befindet sich seit heute in New York. Dort wird er unter anderem an einer Sitzung der UN-Generalversammlung zu Mediation und Konflikten teilnehmen. Das ist am kommenden Montag. Und auch an den Wahlen zur Nachfolge der Präsidentin der Generalversammlung des am Dienstag. Heute wird der Außenminister mit Vertreterinnen und Vertretern kleiner Inselstaaten zusammenkommen und sich austauschen. Diese Staaten sind von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen. Außerdem wird der Außenminister Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die sich wie wir besonders intensiv im UN-Peacekeeping engagieren und vor einem Jahr auch die Berliner Peacekeeping-Konferenz unterstützt haben, austauschen. Weiterhin ist das Gespräch mit hochrangigen Vertretern der Vereinten Nationen sowie auch Gespräche mit anderen Außenministerkollegen geplant. Wie Sie wissen, am Mittwoch werden in der Generalversammlung der Vereinten Nationen die nichtständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats für die Jahre 2027, 2028 gewählt. Die Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für diese Jahre ist Ausdruck unseres politischen Willens, einen aktiven Beitrag für Frieden und Sicherheit in der Welt zu leisten. Für diesen Zweck ist der Außenminister bereits jetzt in New York und wird intensiv weiter um den nichtständigen Sitz Deutschlands in den im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen werben. Im Anschluss wird der Außenminister am Donnerstag nach Mexiko-Stadt reisen. Er wird dort unter anderem seinen mexikanischen Amtskollegen Roberto Velasco Alvarez zu Gesprächen treffen. Die beiden Außenminister werden zusammen die binationale Kommission zwischen Deutschland und Mexiko leiten, bei der zentrale Themen der bilateralen Zusammenarbeit besprochen werden. Am Freitag stehen dann Wirtschaftstermine sowie der Besuch des Goethe-Instituts auf dem Programm. Mexiko ist für uns ein zentraler Partner sowie einer der beiden strategischen Partner der Europäischen Union in Lateinamerika, mit dem uns vieles verbindet, wie der Einsatz für die internationale Ordnung. Ein Anliegen der Reise wird es auch sein, unsere Beziehungen gerade im Wirtschaftsbereich zu stärken.
Vielen Dank. Ihre Themenmeldungen vorab, als ich die Runde gemacht habe, zeigen mir, dass es da schon ein bisschen Anknüpfungspunkte gibt. Wir fangen mal trotzdem mit den Terminen des Kanzlers erst an, bevor wir zu der Reise nochmal kommen. Ungarn, Herr Rinke, fangen wir da an. Und dann, ja, das ist jetzt.
Danke. Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne gewusst, angesichts des Besuchs des ungarischen Ministerpräsidenten, der heute in Brüssel ist, ob die Bundesregierung eigentlich die Freigabe der eingefrorenen EU-Mittel an Ungarn befürwortet.
Sie wissen ja, dass die Freigabe Teil eines europäischen Prozesses ist, denn die Kommission steuert. Das wollen wir ja nicht vorwegnehmen. Natürlich hat sich die Situation jetzt für Ungarn geändert und ich bin mir sicher, dass dieses Thema in Brüssel auf der Agenda steht.
Wenn ich noch mal kurz nachfragen darf, würden Sie das an Konditionen binden?
Das liegt jetzt nicht an mir, hier einzelne Konditionen zu nennen. Die sind ja bekannt. Es geht auch um die Auflösung von Blockaden. Da gibt es einige Themen, die aufgerufen sind. Ungarn scheint daran zu arbeiten. Die genaue Bewertung müssen wir den Institutionen überlassen.
Weitere Fragen dazu? Herr Eckstein, auch zu den Terminen des Kanzlers? Ja, dann machen wir bei Ihnen weiter, dann Herr Buchsteiner.
Herr Cornelius, ich wollte gerne fragen, vielleicht habe ich es überhört. Es gibt Berichte, dass der Kanzler am Montag auch an einer Klausurtagung in Nordrhein-Westfalen teilnehmen wird. Können Sie dazu was sagen?
Es ist eine Parteiveranstaltung, die Klausurtagung.
Das heißt, er wird nicht als Kanzler teilnehmen, sondern als CDU-Vorsitzender?
Ich weiß nicht, ob er eine Persönlichkeitsspaltung erlebt. Und er wird natürlich als Bundeskanzler teilnehmen, aber die Veranstalter ist die CDU Nordrhein-Westfalens. Und insofern
okay, aber er wird teilnehmen.
Nicht offiziell als Kanzlertermin auf. Ja. Okay.
Aber ich habe Sie jetzt so verstanden, dass er schon teilnehmen wird?
Yes, sir.
Okay, zum Kanzler und Nordrhein-Westfalen kommen wir noch mal. Gibt es weitere Fragen zu den Terminen, die angekündigt wurden? Herr Buchsteiner, auch zu den Terminen oder war das zur Reise?
Das wäre zum Montag im Sauerland gewesen.
Ja. Okay, gut. Dann zu der Reise beziehungsweise damit verbunden den UN-Sicherheitsrat. Da zeigen Sie mir bitte noch mal, wer sich dazu gemeldet hatte. Frau Anastasopoulou, Sie fangen an. Ja.
Frau Deschau, welche Chancen räumen Sie bei dieser Bewerbung an für Deutschland?
Wir sind sehr zuversichtlich.
Entschuldigung, das ist auch jetzt. Ja.
Wir sind sehr zuversichtlich und guter Dinge.
Herr Wurzel.
Ja, auch dazu gerne an Frau Deschau und Herrn Cornelius. Was haben der Außenminister und was haben der Bundeskanzler in den vergangenen Tagen und Wochen konkret getan, um nochmal zu werben für eine positive Abstimmung?
Also ich habe ja, glaube ich, gerade jetzt die Reise und auch nochmal die Zielgerade beschrieben. Der Außenminister ist auch nochmal, um sehr intensive Gespräche zu führen, in New York. Ich glaube, wir haben die Zeit gut genutzt und uns sehr intensiv mit sehr vielen internationalen Partnern besprochen. Und es geht darum, um für das Angebot, was Deutschland darlegt, zu werben. Und am Ende ist es eine geheime Wahl. Das Ergebnis werden wir am Mittwoch, den 3. Juni, dann feststellen. Aber ich glaube, man kann sagen, das ist ein Team-Bundesregierungsansatz, dass seit Übernahme dieser Bundesregierung die entscheidenden Akteure, insbesondere der Außenminister, sich in sehr intensiven Gesprächen und auch sehr vielen Reisen aktiv eingebracht hat.
Bundeskanzler hat sich daran stark beteiligt, er hat telefoniert, das Thema ist seit Monaten auf der Agenda der Bundesregierung, es wurde häufig im Kabinett erwähnt, alle Kabinettsmitglieder waren gebeten und aufgerufen, sich zu beteiligen, durch alle Ressorts hinweg. Es gibt überall Auslandskontakte und insofern sind wir zuversichtlich, dass dieses Werben auch Erfolg haben wird.
Nachfrage, inwiefern sind Sie nervös in der Bundesregierung? Es handelt sich ja um eine Kampfkandidatur. Es gibt drei Kandidaten für zwei Plätze. Das ist ja etwas ausdrücklich Außergewöhnliches.
Dem würde ich nicht zustimmen. Das ist was ziemlich Übliches. Das ist in den verschiedenen Regionalgruppen mal so, mal so. Das ist auch in der Regionalgruppe, in der wir kandidieren, die heißt Westeuropäisch und andere, des Öfteren vorgekommen. Und Sie erleben hier große Zuversicht und genau das ist das, mit dem wir an den Mittwoch herangehen.
Zu diesem Thema noch Herr Steinkohl und dann Herr Rinke.
Frau Derschauer, wenn Sie sagen, Sie sehen dem mit großer Zuversicht entgegen, haben Sie denn einen Überblick über die Stimmen, mit denen Deutschland rechnen kann, beziehungsweise einen Überblick vielleicht über Wackelkandidaten, die man bis dahin noch überzeugen muss?
Sie können sich vorstellen, dass ich nicht jeden Überblick, über den ich Kenntnis habe, persönlich mit Ihnen teile. Insofern muss ich Sie hier leider enttäuschen.
Schade. Es ist auch nicht unwichtig, zu wissen, darauf hinzuweisen, dass es sich um eine geheime Wahl handelt. Und insofern können wir am Ende nicht in die Abstimmungsbox hineinschauen.
Herr Rinke zu diesem Thema noch und dann Herr Jessen.
Genau, Frage an Herrn Cornelius und Frau Derschauer. Können Sie bitte noch mal beschreiben, worin der große Wert der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat liegt? Also was kann Deutschland dort machen, was zum Beispiel Österreich nicht machen könnte?
Also Sie reizen mich jetzt zu so einem geopolitischen Grundsatzvortrag, das erspare ich Ihnen. Aber ich möchte natürlich darauf hinweisen, dass wir in einer Zeit leben, in der gerade Mittelmächte wie Deutschland eingebettet in der Europäischen Union Gemeinschaftsinteressen vertritt und für Werte steht, für regelbezogenes Handeln, für Berechenbarkeit, für Rechtstreue, die in diesen Zeiten wertvoll sind. Die Vereinten Nationen sind bei aller Unfertigkeit ein wichtiges Gremium, vielleicht das wichtigste Weltgremium, in dem diese Werte zum Ausdruck kommen können. Deutschland ist bereit, diese Werte dort einzubringen und mit seiner Kraft, die es natürlich hat, als drittgrößte Wirtschaftsnation der Erde, auch zu untermauern. Und deswegen, glaube ich, würden wir einer Weltordnung, die wir alle anstreben in der Bundesregierung, mit so einer Kandidatur und auch einem Sitz, würden wir Nachdruck verleihen.
Und wenn ich das ergänzen darf, wir bringen auch nicht ganz unerhebliche Erfahrungen mit ein. Deutschland war bereits 6-mal als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat vertreten, zuletzt in den Jahren 2019 und 2020. Wir kandidieren in einem turnusmäßigen Rhythmus von allen 8 Jahren. Das bringt sehr viel Erfahrung, Expertise mit. Das heißt, Deutschland ist gut aufgestellt, das Auswärtige Amt ist sehr gut aufgestellt, bringt Kolleginnen und Kollegen mit, die auch bereits in vorherigen Sitzperioden Erfahrung einbringen. Wir sind von Tag 1 an operativ. Insofern ist das schon ein nicht zu unterschätzendes Asset, was wir an diesen wichtigen Tisch mitbringen würden.
Kurze Nachfrage. Hat man eigentlich versucht, in den letzten Tagen oder Wochen Österreich noch mal dazu zu bewegen, die Kandidatur zurückzuziehen? Auch das hat es ja schon häufiger gegeben.
Ich weiß nicht, ob es das schon häufiger gegeben hat, aber dazu würde ich ehrlicherweise hier über Verfahren und wie wir in der Gruppe der westeuropäischen anderen, wie diese Gruppe ja heißt, uns zusammenfinden und auch besprechen, gar nicht kommentieren wollen, was auch nicht heißt, dass es nicht unüblich ist, auch in einer Konkurrenzsituation sich zu befinden. Das gab es schon in Vergangenheit, das gab es auch schon für Deutschland. Ich meine, das war die vorvorletzte Kandidatur, wo wir ebenfalls in einer Dreierkonstellation unterwegs waren, sozusagen auf dem Weg ins Fotofinish und dann uns durchgesetzt haben, zusammen mit Portugal. Es müssten die Jahre 2011 und 12 gewesen sein. Insofern, es gibt mal einen sogenannten Clean Slate und mal nicht. Und ich glaube, die meisten Staaten wissen inzwischen sehr berechenbar, dass wir alle 8 Jahre uns für dieses wichtige Gremium bewerben und interessieren und können das auch in ihre eigenen Überlegungen mit einbeziehen, wenn sie kandidieren.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jessen, zu diesem Thema?
Ja, Frau Deschau, die Chancen einer Kandidatur stehen ja auch im Zusammenhang mit anderen politischen Fragen. Vor diesem Hintergrund, in den Gesprächen, die der Außenminister jetzt noch führt, welche Rolle spielt die aktuelle Situation in Gaza als ein Punkt, wo sehr viele stimmberechtigte Staaten sich die deutsche Position angucken?
Also ich glaube, das Thema spielt insgesamt weltweit, und das merken wir hier gemeinsam seit mehreren Jahren, eine sehr erhebliche Rolle, weil es uns alle bewegt, beschäftigt und wir auch als Bundesregierung bestrebt sind, eine dauerhafte Befriedung der Lage in Nahost zu erreichen, so schwer das ist, und auch daran mitzuwirken. Ich werde hier jetzt nicht prognostizieren können, in welcher Art und Weise einzelne Mitgliedstaaten ihre Wahlentscheidung treffen. Und am Ende ist die dann einfach geheim. Das wird man auch im Nachgang vermutlich nie wirklich erfahren können, weder wer genau wie abgestimmt hat in einer geheimen Wahl, noch was die letztendlichen Beweggründe sind. Ich würde, wie ich es beschrieben habe, denken, so wie alle großen weltpolitischen Fragestellungen, die uns hier beschäftigen, ist sicher auch die Lage Nahost eines der Kernthemen in den Vereinten Nationen derzeit und auch auf absehbare Zeit.
Können Sie uns sagen, welche Rolle welche Position der Außenminister einnehmen wird, wenn er gefragt wird, was die deutsche Regierung von den jüngsten Ankündigungen Netanjahus hält, weitere Gebiete Gazas zu besetzen, militärisch?
Wollen wir das später machen? Jetzt sind wir bei Nahost, oder wollen wir direkt zu Nahost übergehen?
Ich würde diese Frage gerne mitnehmen. Ich habe nämlich keine weiteren Meldungen dazu. Und jetzt ist die Frage gestellt, das war eine unmittelbare Nachfrage.
Ja, okay. Also, ich habe ihn jetzt aufgrund der Zeitverschiebung noch nicht selbst sprechen können. Das können Sie verstehen, aber die Ankündigungen, die Berichte darüber, die nehmen wir mit Sorge zur Kenntnis. Und das würde das Vorgehen, wenn dies so einträte, auch vor allem das Bereitstellen von weiterer und lebenswichtiger humanitärer Hilfe, insbesondere für die Bevölkerung, erschweren. Sie wissen auch, dass es die Position der Bundesregierung ist und des Außenministers, dass eine Teilung von Gaza nicht dauerhaft sein kann und sich nicht zementieren darf. Und auch diese Ankündigungen, die wir jetzt über Berichte vernommen haben, sollten sie denn eintreten, wären auch nicht im Einklang mit dem, was wir als Bundesregierung sehr unterstützen, den 20-Punkte-Plan und die sich daraus ergebende Friedensperspektive. Das ist unsere Richtschnur, das ist unsere Marschroute. Und dazu gehört natürlich auch, dass sich die Konfliktparteien an diesen 20-Punkte-Plan halten. Dazu gehört auch mittel- bis langfristig, so schwer es auch ist, die Entwaffnung der Hamas.
So, dann zum UN-Sicherheitsrat. Eine letzte Frage der Kollegin von Ihnen aus gesehen, links hinten.
Ich hatte noch eine Frage zur Tagung am Montag, falls okay. Das okay ist.
Dann können Sie noch mal erklären? Gibt es weitere Fragen zu New York/UN? Nein, okay, dann da. Ja.
Können Sie noch mal erklären, weshalb der Kanzler an der Tagung teilnehmen wird?
Welche Tagung meinen Sie jetzt?
Die Tagung am Montag.
Ostdeutsche Wirtschaftsforum wahrscheinlich.
Die Ostdeutsche Wirtschaftskonferenz, die ist am Dienstag, nicht?
In der NRW, die Tagung. Ach so,
das ist eine Parteiveranstaltung, nicht? Der Kanzler ist Vorsitzender der CDU und deswegen wird er das teilnehmen. Alles klar. Das ist auch eine Landesdelegiertenversammlung, das heißt, die CDU-Delegierten, CDU-Mandatsträger aus Nordrhein-Westfalen kommen regelmäßig zu Treffen zusammen und das ist der Grund dieser Zusammenkunft.
So, weil es auch einen Termin betrifft, der aber heute stattfindet, komme ich jetzt einmal zu dem Treffen der Sozialpartner. Dazu gab es eine Reihe von Fragen. Sie zeigen mir bitte nochmal an, wer sich alle gemeldet hat. Herr Buchsteiner, ich fange bei Ihnen an.
Ja, also was ist der Zweck dieses Treffens? Es gibt die Kritik, dass es diese Formate mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zuletzt so nicht gegeben hat. Arbeiten Sie für den 10. Juni an einem gemeinsamen Text zu konkreten Reformvorhaben? Also was ist der Überbau dieses neuen Gesprächsprozesses, den der Kanzler ja wohl, von dem er erst überzeugt werden musste?
Also Sie haben jetzt zwei Punkte genannt, denen ich widerspreche. Erstens sehe ich keine Kritik an dem Treffen. Ich komme direkt davon. Es war eine äußerst konstruktive und, zustimmende Haltung aller Gesprächsteilnehmer und Teilnehmerinnen, die in dem Raum versammelt waren. Deswegen nehme ich das als sehr positives Zeichen. Zweitens musste der Kanzler nicht überzeugt werden, sondern dieses Treffen ist verabredet. Es wurde drittens verabredet, dass jetzt eine Vertraulichkeit hergestellt wird, damit diese Gespräche sich in Ruhe entfalten können. Es wäre auch falsch von mir, jetzt hier darüber zu kommentieren, wo die Sitzung vermutlich noch läuft oder gerade eben erst zu Ende ist. Ich kann Ihnen sagen, es ist konstruktiv, es ist offen, es geht darum, da eine Agenda zu setzen, beziehungsweise einen Rahmen zu setzen, in dem man sich unterhalten möchte, den Erwartungsrahmen zu setzen. Und mehr, glaube ich, wird zu diesem Zeitpunkt heute dazu nicht bekannt werden, von Seiten der Bundesregierung zumindest.
Zusatzfrage, die Arbeitszeitgesetzgebung, die auch auf dem DGB-Kongress eine Rolle gespielt hat, ist das aus Ihrer Sicht Teil des Themenkranzes, über den gesprochen wird am 10. Juni?
Ich gebe jetzt keine Tagesordnung und keine Themenordnung bekannt, weil das eine Flut von Nachfragen auslöst. Es ist Vertraulichkeit verabredet worden. Aber Sie können sicher sein, dass der gesamte Rahmen der Reformvorhaben der Bundesregierung Gegenstand auch der Unterhaltung sein wird.
Herr Steinkohl dazu? Jetzt war mein eigenes Mikro aus, Herr Steinkohl.
Sie haben jetzt gerade den Begriff Unterhaltung für den 10. Juni genommen. Welchen Charakter soll dieses Treffen denn eigentlich haben? Ist das so was Formloses? Soll da was beschlossen werden? Geht die Bundesregierung mit einem eigenen Konzept da rein oder lässt man mal die Partner kommen und sagen, legt mal auf den Tisch, was ihr so habt?
Ich verstehe Ihr Interesse, das Ergebnis dieses Gespräches jetzt schon oder dieser Unterhaltung jetzt schon zu präjudizieren oder vorher einzurahmen. Ich habe eben gesagt, das werde ich nicht tun und deswegen bleibe ich dabei, dass ich über Charakter, Ergebnis, Ziele und so weiter kein Urteil abgebe.
Eine kleine Nachfrage, wer ist denn heute bei dem Treffen eigentlich dabei?
Die Sozialpartner und Vertreter der Bundesregierung.
Weitere Fragen sehe ich jetzt dazu nicht. Dann komme ich jetzt noch mal zu dem Thema, das unter dem Schlagwort Kanzlertausch läuft, weil es eben schon angeklungen ist mit der CDU NRW. Sie zeigen mir noch mal an, wer dazu Fragebedarf hatte, Herr Fechtner.
Ja, Herr Cornelius, seit 3 Tagen berichtet jede Zeitung, jeder TV-Sender über ein Gerücht unter eben dem Stichwort Kanzlertausch. Jetzt fehlt noch eine offizielle Stellungnahme. Können Sie die hier liefern?
Sie haben zu Recht von einem Gerücht oder von irgendwelchen Spekulationen gesprochen. Deswegen werde ich mich dazu nicht äußern. Sie haben gestern einen sehr zupackenden und tatendurstigen Kanzler gehört in seiner Rede. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler ist auf den Reformprozess konzentriert. Das ist das Thema, das im Mittelpunkt der Arbeit steht. Alle anderen Themen sind nicht relevant.
Also würden Sie sagen, die Geschichte ist aus Ihrer Sicht nur eine reine Medienkampagne ohne Substanz?
Ich habe so viel Einordnung gelesen in den letzten Tagen, dass ich nicht nur eine hinzufügen möchte.
Weitere Fragen dazu? Herr Steiner, Herr Eckstein.
Hatten der Bundeskanzler und Henrik Wüst zu diesem Thema seit Bekanntwerden dieses Gerüchtes Kontakt?
Dazu werde ich keine Auskunft geben. Der Bundeskanzler hat mit den Mitgliedern des Präsidiums und der Führung der CDU ständig Kontakt. Der Bundeskanzler ist auch auf Terminen und wann genau er mit wem wozu schreibt, telefoniert, spricht oder sich trifft, das unterliegt einer gewissen Vertraulichkeit. Wir haben die öffentlichen Termine des Kanzlers mitgeteilt und darüber hinaus habe ich keine Mitteilung zu machen. Und ich glaube, das große Interesse an dem Termin am Montag deutet darauf hin, dass Sie den Terminplan bereits übersehen, ein Stück weit.
Herr Eckstein.
Herr Cornelius, könnten Sie vielleicht mal schildern, wie Sie die Stimmung im Kanzleramt aktuell wahrnehmen?
Stimmung im Kanzleramt ist sehr gut und konstruktiv. Wie gesagt, ich komme gerade von einem Vorbereitungstreffen der Sozialpartner und der Bundesregierung und aller Teile der Bundesregierung, des Koalitionsausschusses, die sich auf ihr Treffen vorbereiten. Das ist ein sehr emsiges Klima, ist ein sehr zielorientiertes Klima, weil alle Beteiligten in der Regierung, aber auch außerhalb und sogar in den Medien wissen, dass jetzt wichtige Entscheidungen bevorstehen und, ich glaube, zielgenau darauf hingearbeitet werden soll. Das sollte man sich an der Sache orientieren und neben Debatten möglichst vorbeirauschen lassen.
Jetzt war aber ja wahrnehmbar, dass es nicht alle einfach an sich haben vorbeirauschen lassen, sondern aus dem Umfeld des Kanzlers gab es in den vergangenen Tagen jede Menge zu lesen. Und ganz so positiv, wie Sie das jetzt schildern, wirkte das nicht, sondern da war durchaus eine gewisse Verärgerung oder auch Genervtheit rauszuhören. Würden Sie das so teilen oder wollen Sie das jetzt nochmal richtigstellen?
Nein, würde ich nicht teilen.
So, ich sehe keine Fragen mehr dazu, Herr Jessen. Doch.
Ja, können Sie uns sagen, Herr Cornelius, wie der Kanzler persönlich mit dieser Form von veröffentlichtem Gerücht, umherschwirrender Meinung umgeht? Es gibt hochrangige Politiker, die solche Dinge schlicht und einfach ignorieren, sie abperlen lassen. Ist das auch der Umgang des Kanzlers damit oder nimmt er die Sachen amüsiert zur Kenntnis und sagt, was schert es die Eiche und so weiter? Wie ist der Umgang damit?
Ich weiß nicht, welcher Baumart sich der Kanzler nun bezeichnen würde, aber
sauerländische Eiche.
Es gibt sehr viele Gehölze im Sauerland, die wetterfest sind. Aber seinen Gemütszustand haben Sie, glaube ich, gestern Abend sehr gut erkennen können bei dem öffentlichen Auftritt, den er hatte. Und deswegen habe ich dem nichts hinzuzufügen. Sie sehen ihn sehr entschlossen und zielgerichtet auf die diversen Entscheidungstermine hinarbeiten, die uns bevorstehen.
Ja, aber die Frage, also die hat schon einen ernst gemeinten Kern, bitte, weil die Art und Weise des Umgangs mit einer solchen diskursiven Öffentlichkeit, die ist, glaube ich, auch für den Amtsträger relevant. Also können Sie doch etwas darüber sagen? Nimmt er diese Berichte persönlich zur Kenntnis oder lässt er sich nur über Sie und andere informieren oder perlt das grundsätzlich ab?
Also ich gebe jetzt hier keine Charakterdeutung, aber Sie können sicher sein, dass er sich auf die Arbeit konzentriert. Das ist einen politischen Kern der Arbeit gibt, der mit dem, was öffentlich reflektiert wird, sehr wenig zu tun hat. Und ich glaube, es ist dieser Kern, auf den er sich konzentriert.
So, es gibt jetzt keine total naheliegende inhaltliche Ordnung der Themen, die Sie mir genannt haben. Deswegen mache ich da weiter, was Sie mir wiederholt genannt haben. Es geht um die Drohne, den Drohneneinschlag in Rumänien. Und Sie zeigen mir bitte nochmal an, wer dazu fragen wollte. Herr Wurzel, genau.
Danke. Ja, wie bewerten Sie den Einschlag, Herr Cornelius, einer mutmaßlichen russischen Drohne in Rumänien? Und was folgt dann daraus?
Ja, die Bundesregierung hat auch sich gerade öffentlich geäußert auf X. Das ist jetzt parallel zu unserem Treffen hier. Dort hat der Bundeskanzler sich geäußert, dass er Vorgang in Rumänien die russische Entschlossenheit sieht, diesen Krieg weiter zu eskalieren. Deutschland steht natürlich fest an der Seite der NATO-Verbündeten, zu denen Rumänien gehört. Und es zeigt erneut, dass wir als NATO und als Bündnis sehr entschlossen uns diesen Drohungen entgegenstellen, dass wir die Drohungen an der Ostflanke ernst nehmen müssen und dass wir selbstverständlich bereitstehen, jeden Zentimeter des Territoriums der Allianz zu verteidigen.
Darf ich nachfragen an Herrn Müller, die Frage richten, was bedeutet es denn für die Bundeswehr, wenn der Regierungssprecher sagt, wir stehen bereit, jeden Zentimeter zu verteidigen, was bedeutet das für Ihr Haus?
Es ist keine Lageänderung. Das ist der Anspruch, den wir an die Bundeswehr haben, den wir an das Bündnis haben. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und steht bereit, um das Bündnis und das Bündnisterritorium zu verteidigen. Und an der Ostflanke leisten wir unseren Beitrag kontinuierlich. Wir haben in Rumänien bis erst diesen Frühling Air Policing Kontingent gehabt, in Polen auch. Wir hatten Patriot in Polen, wir bauen eine Brigade Litauen gerade auf. Das sind alles aktive Beiträge, die dann quasi standing sind. Aber natürlich in der Bereitschaftsphase, NATO Force Model, die Verteidigungspläne, ist die Bundeswehr ein wichtiger Teil der Verteidigungspläne. Und das hat überhaupt keine Änderung mit dem aktuellen Anspruch zu tun.
Weiterer Fragebedarf dazu?
Wenn ich vielleicht dazu ergänze. Ja, ich würde einfach kurz ergänzen, der Außenminister hat sich aus New York ebenfalls schon dazu geäußert und es eingeordnet, das werden Sie auch auf X finden, dass Russlands rücksichtsloses Verhalten unsere kollektive Sicherheit bedroht und unsere Antwort einfach nur Einigkeit sein kann und ist. Wir stehen hinter unserem Alliierten und Verbündeten Rumänien. Und unsere Gedanken sind natürlich auch mit denjenigen, die betroffen sind in den Drohnenvorfall von heute Nacht. Und das gibt uns nur zum Anlass, unsere europäische Verteidigung in der NATO weiter zu stärken. Und wenn Sie erlauben, würde ich vielleicht dann nochmal ganz, ganz grundsätzlich sagen, abgesetzt von dem aktuellen Drohnenvorfall, dass die Haltung der Bundesregierung ist, dass wir uns von dem Kurs Russlands verstärkt auf Eskalation und weitere Eskalation zu setzen, nicht einschüchtern lassen. Das haben die heftigen Angriffe am vergangenen Wochenende mit 90 Raketen und 600 Drohnen, unter anderem auf Schulen, Krankenhäuser, TV-Studios gezeigt. Der fortgesetzte Raketenterror, zuletzt mit dem Einsatz einer Oreschnik, zu dem sich der Außenminister auch geäußert hat. Und ich möchte gerne ergänzen, die unverhohlenen Drohungen, jetzt die Eskalationsspirale noch einmal weiterzudrehen, das Zentrum Kiews ins Visier zu nehmen und das zu verbinden mit der Aufforderung an diplomatische Missionen, das Land und Kiew zu verlassen, sind absolut inakzeptabel. Gezielte Angriffe auf diplomatische Vertretungen würden einen schwersten Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht darstellen. Aber die Bundesregierung lässt sich von solchen unverhohlenen Drohungen nicht einschüchtern. Es gibt uns nur noch mal zum Anlass, zusammenzustehen und gemeinsam die europäische Verteidigung in der Allianz zu stärken.
Herr Yvon, nehmen Sie das Mikro vor sich, bitte. Ja, genau.
Herr Müller, ich knüpfe ganz konkret an die vorherige Frage an. Könnte die deutsche Luftwaffe diese Drohnen im rumänischen Luftraum abschießen und müsste sie dafür die Zustimmung der NATO haben?
Das ist eine sehr hypothetische Frage, die wir erstmal auseinander dividieren müssen. Also auf der einen Seite haben wir natürlich nationale Souveränität. Wir hatten schon in den östlichen Bündnisstaaten, hatten wir schon zum Beispiel Luftverteidigung, Patriot-Einheiten. Die waren dann immer auf Einladung mit Zustimmung der Gastnationen da und unterlagen dann auch der NATO-Kommandostruktur. Und dann erfolgt natürlich eine mögliche Bekämpfung ganz klar in Abstimmung mit dem Gastland und der NATO-Struktur. Also das ist also erstmal die eine Frage. Und die andere Frage ist, was könnte man wie? Ich habe ja schon mehrfach dargestellt, dass Luftverteidigung ein unglaublich komplexes Thema ist, was man nicht mit Ja und Nein beantworten kann, irgendwo reingeworfen. Luftverteidigung ist immer verschiedene Reichweitenklassen, verschiedene Höhenbänder betreffend. Und es kommt immer darauf an, welches Objekt man schützen möchte, wie man sich dafür aufstellt und welche Rahmenbedingungen existieren. Und deswegen ist diese Frage nicht pauschal zu beantworten. Wenn wir einen Auftrag haben, wie wir es zum Beispiel in Polen hatten mit Patriot, in der Slowakei mit Patriot oder beim Schutz des Gipfels in Litauen, dann ist dort eine professionelle Patriot-Einheit oder zwei oder drei, die decken einen gewissen Luftraum, ein Spektrum ab und selbstverständlich sind die in der Lage, etwaige Bedrohungen abzufangen. Dafür sind die da, dafür sind die ausgebildet.
Dann machen wir thematisch mal weiter. Frau Gerhäuser, ich bin bei Ihnen und den russischen Wehrdienstkandidaten.
Ja, das richtet sich vermutlich an Herrn Bowinkelmann, BMI, denn es gab ein Urteil gestern, das vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg letztendlich die Berufung des BAMF bestätigt hat. Es geht im Kern um die Frage, ob die Bundesregierung sowie die Vorgängerregierung es in Aussicht gestellt hat, russische Deserteure bereit ist aufzunehmen, ob die also schutzbedürftig sind. Und das würde ich jetzt gerne noch mal erneuern, die Frage, wie die Bundesregierung dazu steht. Denn wir hören auch, dass in Russland selbst immer mehr Druck auf Menschen ausgeübt wird und dass sie gezwungen werden, Kriegsdienstverträge zu unterzeichnen.
Also die Frage war jetzt, inwiefern die Bundesregierung bereit ist, grundsätzlich russische Deserteure aufzunehmen. Das müsste ich Ihnen nachreichen, weil ich auch dieses Urteil im Detail und inwiefern das Urteil diese Frage betrifft, nicht kenne.
Ich kann auch dazu was vorlesen, wenn das hilft, zu dem Urteil.
Ich würde dann aber auch weiter bitten, dass ich nachreiche.
Gut, also kann vielleicht Herr Cornelius auch was dazu sagen, grundsätzlich zu der Bereitschaft, ob es ein Grund ist, Verweigerer, also Russen, die quasi nicht an diesem Krieg Putins beteiligt sein wollen, ob es ein Grund ist, die jetzt stärker eben doch denen die Perspektive zu geben, dass sie hier aufgenommen werden können.
Sehen Sie es mir nach, aber da wir jetzt hier über ein Urteil sprechen und eine rechtliche Bewertung, würde ich mich dem Kollegen anschließen. Wir müssen das Urteil tatsächlich erst zur Kenntnis nehmen. Es gibt allgemeine politische Leitlinien. Wahrscheinlich hat das Urteil eine gewisse Präjudizierung geschaffen und das sollten wir zuerst kennen, bevor wir darüber sprechen.
Dann bitten wir an der Stelle um eine Nachreichung. Und dann würde ich gerne mit dem Themenkomplex China weitermachen, der auch die China-Reise der Wirtschaftsministerin umfasst. Und ich bin bei Herrn Infan. Ja, da fangen wir mal an. Genau.
Danke. Ich bin Journalist der China Media Group. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Ministerin Reicher ist inzwischen von ihrer China-Reise zurück. Wie bewertet das Ministerium die Reise insgesamt? Und eine weitere Frage.
Vielleicht machen wir erst die eine. Okay. Und dann, genau. Vor allem, wenn es unterschiedliche Häuser betrifft oder unterschiedliche Sprecher. Frau Unklert, wollen Sie?
Ja, Ministerin Reicher hat sich ja dazu auch gestern noch in einem Abschlussstatement geäußert, dass sie das als eine sehr erfolgreiche Reise gezeichnet hat, dass sie hochrangige Gesprächspartner hatte, dass die Gespräche auch nicht in dieser kleinen Frist, wie immer leider auf diesen Reisen vorgesehen war, sondern auch sich auch verlängert haben, weil das Interesse in den Gesprächen sehr groß war. Und sie hatte auch das Gefühl gehabt, dass oder den Eindruck, nicht das Gefühl, Entschuldigung, den Eindruck gehabt, dass ihre Worte, die sie an die chinesische Seite gerichtet hat, Gehör gefunden haben. So wird es, ist in Arbeit zumindest eine gemeinsame chinesisch-deutsche Arbeitsgruppe, um eventuelle weitere Gesprächsformate fortzusetzen und weitere Gespräche auf verschiedenen Ebenen, auch auf der Ebene Rohstoff und Ähnliches hier zu vertiefen.
Okay. Eine Nachfrage dazu. Heute wird in Brüssel über mögliche neue bzw. erweiterte handelspolitische Instrumente gegenüber China diskutiert. Wie positioniert sich die Bundesregierung in dieser Debatte? Unterstützt Deutschland grundsätzlich neue EU-Instrumente gegenüber China oder sieht die Bundesregierung hier noch Klärungsbedarf? Danke.
Die Bundesregierung ist grundsätzlich offen für Diskussionen wie die TTL-Toolbox. Darum geht es ja im Rahmen eines regelbasierten Ansatzes, verbessert werden kann. In der Toolbox soll es ja Reformvorschläge der EU-Kommission bezüglich von EU-Handelsschutzinstrumenten, die sollen ja dort verankert werden. Dabei ist es wichtig für die Bundesregierung oder für die Minister, dass es, wie erwähnt, im Rahmen eines regelbasierten Ansatzes bleibt und einen Ausgleich zwischen Hersteller- und Verwenderinteressen dabei findet. Ministerin Reicher hat ja auch nochmal betont in China, dass sie mehr Kooperation, Investitionen und auf das Ausloten von Chancen setzt. Aber natürlich muss es dabei faire Wettbewerbsbedingungen geben. Und in diesem Zweiklang sehen wir diese Gespräche auch mit der Kommission. Die Vorschläge, die heute gemacht werden seitens der Kommission, werden wir uns anschauen und dann bewerten innerhalb der Bundesregierung. Dazu kann ich mich noch nicht äußern.
Wer wollte noch zu der China-Reise fragen? Herr Wurzel.
Danke. Frau Unrath, die nichtstaatliche Organisation Gesellschaft für bedrohte Völker beklagt, dass die Wirtschaftsministerin bei ihrer Reise nach China geschwiegen habe zu Menschenrechtsfragen, öffentlich geschwiegen habe. Kolleginnen und Kollegen vor Ort erzählten, dass dieser Vorwurf vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen sei. Warum ist das so? Warum hat sich Frau Reiche nicht öffentlich zu Menschenrechtsfragen geäußert?
Wie üblich ist es so bei diesen Reisen, dass sich diese Fragen intern innerhalb der Gesprächen stattfindet und nicht nach außen stattfinden.
Können Sie darlegen, welche konkreten menschenrechtsrelevanten Themen die Ministerin grundsätzlich thematisiert hat?
Wie gesagt, das sind interne Gespräche und deshalb kann ich daraus nicht berichten.
Herr Eckstein dazu? Pardon?
Ist immer noch nicht. Gerne nochmal als Nachfrage, aber ich bin es so gewohnt, dass bei Reisen schon gesagt wird, es wurden alle möglichen Themen dann auch bei diesen internen Gesprächen angesprochen. Sie sind da jetzt sehr vage. Wurde denn das Thema Menschenrechtsverstöße überhaupt von der Ministerin thematisiert?
Nach mir vorliegenden Erkenntnissen wurde das Thema prinzipiell angesprochen bei den Gesprächen.
Und prinzipiell können Sie das noch ein bisschen einordnen?
Prinzipiell heißt, dass ich Ihnen das nicht weiter einordnen kann, deswegen das Wort prinzipiell. Da verweise ich auf die Aussage, die ich gerade gemacht habe.
So, dann harter thematischer Bruch. Jetzt geht es um Steuern und Herr Hebestreit, Sie hatten eine Frage ans BMF, wenn ich das richtig sehe. Verkehr? Okay, dann ist es mein Fehler, aber trotzdem sind Sie dran.
Die Frage richtet sich ans Verkehrsministerium. Vielleicht warten wir noch den Moment kurz ab.
Ja.
Das Landgericht Berlin hat die Anklage gegen den früheren Verkehrsminister Andreas Scheuer zugelassen mit dem Vorwurf der mutmaßlichen Falschaussage im Zuge der Pkw-Maut der Gescheiterten. Wie bewertet das BMV, dass der Ex-Minister sich vor Gericht verantworten muss?
Zu laufenden Gerichtsverfahren nimmt das Bundesministerium für Verkehr keine Stellung.
Noch ein Versuch?
Oder? Das war eine die schmalstlippigste Antwort, wenn mir das erlaubt sei.
Herr Jessen?
Ja, da sich das Verfahren ja aber inhaltlich auf einen seinerzeit amtierenden Minister als Mitglied der Bundesregierung bezog, ist das Ministerium in der Beobachtung des Prozesses sozusagen in der Lage, sich zu den inhaltlich dort aufgeworfenen Fragen, die sind ja bekannt, sachkundig zu äußern?
Wir sind immer in der Lage, uns sachkundig zu Fragen der Verkehrspolitik zu äußern. Aber in dem Fall handelt es sich um ein laufendes Verfahren, zu dem wir uns nicht äußern werden.
Ja, mich interessiert auch nicht eine inhaltliche Positionierung, sondern als Lernfrage, wird dieser Prozess, werden die inhaltlichen Fragen nur am Rande, routinemäßig beobachtet oder gibt es eine Art Taskforce, eine Arbeitsgruppe, die sich speziell damit beschäftigt?
Nein, es gibt keine Taskforce und keine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, sondern natürlich sind viele fachkundige Menschen in diesem Ministerium und wir werden natürlich, wie jeder interessierte Zeitungsleser, wie jeder andere Beobachter, werden wir uns anschauen, was entsprechend berichtet wird und schauen dann an, was da für ein Urteil am Ende des Tages stehen wird. Das ist, glaube ich, das ganz normale Verfahren.
Herr Hebestreit, nochmal.
Noch eine Nachfrage dazu. Gab es denn im Haus Reaktionen darauf? Also das wird ja auch die Mitarbeitenden beschäftigt haben, möglicherweise.
Was meinen Sie mit Reaktionen?
Also ist es ein Talkabout im Ministerium oder nicht? Und in welcher Form?
Naja, war es am Ende eine Eilmeldung oder es war jedenfalls eine Meldung, die aufgeschlagen ist und die nehmen wir natürlich zur Kenntnis und verfolgen sie logischerweise, genauso wie Sie ja auch hier nachfragen und davon Notiz nehmen. Wäre ja komisch, wenn ich das nicht täte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrsministeriums lesen auch Zeitungen, Agenturen und werden das natürlich zur Kenntnis nehmen und auch entsprechend lesen.
Dann bleibe ich einfach in der gleichen Reihe und lasse, glaube ich, sogar das gleiche Mikro an, oder Herr Nienaber? Aber es geht thematisch mit einem ganz anderen Thema weiter.
Ja, ich hätte eine Frage zu dem im Kabinett beschlossenen der Investitionspflicht für Streamingdienste an Herrn Cornelius. Da gab es jetzt scharfe Kritik vom Handelsbeauftragten der US-Regierung. Der hat das als protektionistische Maßnahme kritisiert und gesagt, sollte diese Steuer, wie er sie genannt hat, von Deutschland in Kraft gesetzt werden, würde dies im Widerspruch zum geplanten EU-USA-Handelsabkommen, dem Turnberry-Abkommen stehen. Was sagen Sie zu dieser Kritik und sind Sie angesichts dieser Kritik bereit, die Investitionspflicht nicht umzusetzen?
Also Deutschland setzt sich weiter für sehr enge und konstruktive Beziehungen, Handelsbeziehungen zu den USA ein. Das möchte ich mal vorweg schicken. Und ist auch bereit, dass die EU-seitigen Verpflichtungen umgesetzt werden. Bei dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf geht es um kulturpolitische eine kulturpolitische Förderung und um faire Rahmenbedingungen für den Produktionsstandort Deutschland. Das Turnberry-Abkommen vereinbart, dass keine ungerechtfertigten digitalen Handelsschranken aufgebaut werden. Und daran halten wir uns. Denn der Schutz von Kulturgütern mit den vorgeschlagenen Investitionsmaßnahmen an lokale Umsätze geknüpft sind, das sind keine Marktzugangshemmnisse, sondern entsprechend auch auf Ebene der World Trade Organization anerkannte kulturpolitische Maßnahmen. Die Investitionen fließen also unmittelbar in die eigenen Inhalte der Streamer, die diese ohnehin benötigen. Es geht also nicht um eine Abgabe oder um Steuern. Vergleichbare Regelungen existieren übrigens in mehreren europäischen Ländern. Der nun vorgelegte Entwurf bleibt im europäischen Vergleich sogar sehr moderat. Und wir haben den Hinweis unserer amerikanischen Partner zur Kenntnis genommen. Wir nehmen ihn auch ernst. Wir werden den Austausch mit ihnen suchen und fortsetzen und diese Position erläutern, die unserer Ansicht nach schlüssig ist.
Das heißt, Sie nehmen von der geplanten Investition vielleicht nicht Abstand und sie soll dann so beschlossen werden?
Wir haben diese diesen Beschluss so gefasst, ja.
Dann geht es thematisch weiter mit der Journalistin Eva-Maria Michelmann und deren Freilassung Frau Gerhäuser wieder. Das ist jetzt, glaube ich, ein Mikro weiter oder eine Reihe.
Ja, genau. Sehr gerne an das Auswärtige Amt, an Frau Deschauer. Ja. Ich wüsste gerne einfach noch mal, wie der aktuelle Stand ist. Es war hier schon manchmal Thema, aber wie ist der Kontakt der aktuelle zu der in Syrien inhaftierten Eva Michelmann?
Sie sagen, es ist ein Konsularfall und deswegen würde ich, bitte um Verständnis, keinen näheren Einblick geben können. Das hat die Ihnen bekannten Gründe des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und sicher auch die Bemühungen, die wir als Bundesregierung, als Auswärtiges Amt anstellen. Ich glaube, es war schon in der Vergangenheit hier Thema. Die Möglichkeit, Frau Michelmann vor Ort erstmals am 23.04. im Rahmen eines direkten Zugangs besuchen zu können. Das war uns ein großes Anliegen, diesen konsularischen Zugang zu erhalten. Und Sie wissen, dass die deutsche Botschaft in Beirut und die deutsche Botschaft in Damaskus vor Ort mit dem Befall befasst sind und sich weiter kümmern. Darüber hinaus kann ich keine Details kommunizieren.
Aber es gibt vielleicht noch eine Sache, die Sie zumindest bestätigen könnten, ob denn eigentlich tatsächlich die Bundesregierung der syrischen Regierung bestätigt hat, Informationen zur Identität und zum Hintergrund dieser Person.
Also ich würde, glaube ich, hier bei Konsularfällen keine Details, wie die Bundesregierung sich gegenüber einer anderen Regierung für deutsche Staatsangehörige einsetzt, preisgeben können. Ich kann nur sagen, dass wir das mit Hochdruck tun, von Beginn an, von Kenntnis an und das auch weiterhin vornehmen.
Herr Rinke, dann komme ich zu Ihnen. Da habe ich noch zwei Themen. Sie wählen aus, mit was Sie anfangen.
Genau, dann fange ich mal an mit dem Sondervermögen. Es hat jetzt Zahlen aus dem Verkehrsministerium gegeben, über den Mittelabfluss in diesem Jahr. Und meine Frage richtet sich aber ans Finanzministerium. Herr Keil, vielleicht können Sie sagen, wie generell der Trend ist. Nächste Woche soll, hieß es da auch, eine Studie vorgestellt werden von Ihnen über diesen Mittelabfluss. Also wo stehen wir da? Ist der Mittelabfluss besser als im letzten Jahr, wo es ja deutliche Kritik gab von einigen Wirtschaftsverbänden, Instituten?
Ja, gerne, Herr Rinke. Ich muss aber ein kleines bisschen vertrösten, weil wir Anfang nächster Woche einen Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages geben werden, den ersten Monitoring-Bericht zum Sondervermögen, zum Investitionspaket, was die Bundesregierung beschlossen hat, und darin dann die Zahlen, die Entwicklungen, auch die Ziel- und Wirkungsorientierung der Investitionen, die wir ja messen, all das wird aus dem Monitoring-Bericht hervorgehen. Und da gebietet es der Respekt vor dem Parlament, dass das zuerst an den Haushaltsausschuss geht und wir dann die Öffentlichkeit darüber informieren. Insgesamt kann man natürlich sehen, dass die Investitionen anziehen, dass die Mittelabflüsse steigen, dass die 2025 noch längst nicht da waren, wo wir sie haben wollten. Da gab es nur die kurze Zeit zwischen Mitte Oktober und Jahresende, in dem das Sondervermögen überhaupt angelaufen ist. Jetzt sind wir sozusagen im ersten richtigen Jahr, 26. in den kommenden Jahren. Wissen Sie, halten wir die Investitionen auf einem Rekordniveau und wir drängen weiter sehr darauf, dass überall in allen fachlichen Ressorts, in den Ländern, in den Kommunen, die Mittel jetzt auch für Investitionen genutzt werden und Planungsverfahren beschleunigt werden, die Dinge schneller angestoßen werden, damit das Geld auch tatsächlich fließt und der Sanierungsstau, der sich über 20 Jahre lang angestaut hat in Deutschland, auch tatsächlich überwunden wird. Und dafür muss sicherlich überall noch mehr Tempo gemacht werden. Wie gesagt, die Verfahren beschleunigt werden, die Dinge vereinfacht werden, damit das Geld schnell fließt und die Investitionen verbaut werden. Und da wollen wir, dass es einen kontinuierlichen Anstieg gibt in der Umsetzung und dass man das dann entsprechend auch in den Mittelabflüssen sieht. Wie gesagt, die genauen Zahlen, die genauen Entwicklungen wird es dann Anfang nächster Woche geben.
Kurze Nachfrage, was ist das Ziel für Ende des Jahres? Also sehen Sie es für, halten Sie es für realistisch, dass wirklich 100% der Mittel, die dieses Jahr zur Verfügung stehen, dann auch abgeflossen sind?
Das Ziel ist, den Mittelabfluss signifikant zu steigern und über die Strecke auch immer weiter zu steigern. Sie wissen, dass dieses Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ein Generationenprojekt ist, was über 12 Jahre geht. Da stehen wir jetzt ganz am Anfang, aber es wird über die nächsten Jahre immer stärker sichtbar werden, wie damit Deutschland modernisiert wird. In den Schulen, in den Kitas, in den Krankenhäusern, in der Verkehrsinfrastruktur, in der Energieinfrastruktur, in allen Bereichen, in die investiert wird. Und wenn Sie auf die Strecke von 12 Jahren schauen, ist klar, dass wir nach 5, 6 Monaten noch nicht an der Stelle sind, dass man das überall im Land sieht. Aber mit dem Monitoringbericht, der nächste Woche kommt, messen wir schon jetzt die Wirkungen, die wir bis jetzt haben und wollen damit natürlich auch Antreiber dafür sein, dass es schneller geht. Und das hat dann das Finanzministerium nicht mehr in der Hand, sondern das ist eine gemeinsame Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen, von allen, die diese Projekte umsetzen. Da ist ganz viel im Bereich Verkehrsinfrastruktur, aber es geht durch alle Bereiche, in die investiert wird. Und es ist gemeinsame Interesse und der gemeinsame Wille von allen, dass die Investitionen schnell umgesetzt werden und der Mittelabfluss immer weiter steigt. Ja, da möchte ich mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, wie gesagt, Zahlen kommen auch nächste Woche und es wird ein Bericht von mehreren 100 Seiten sein, in dem das alles dann fürs Parlament genauestens dargelegt wird.
Herr Eckstein dazu.
Eine kurze Nachfrage. Anfang nächster Woche ist das Montag?
Das ist Anfang nächster Woche. Ja, sorry, also dieser Bericht wird gerade finalisiert und wenn er fertig ist, geht er an den Haushaltsausschuss und dann werden wir ihn auch veröffentlichen. Anfang nächster Woche.
So, dann habe ich jetzt noch das Thema Ebola und die Gasspeicher. Wollten Sie dazu noch mal fragen, Herr Rinke? Nee, okay. Und dann Herrn Jessen und dann würde ich gerne die Frageliste schließen, weil wir einen Anschlusstermin haben. Jetzt Ebola und Herr Benning, richtig? Sie wollten dazu fragen? Ja.
Richtig, genau. Dementsprechend ans BMG. Ich weiß, Mittwoch war es auch schon Thema. Trotzdem noch mal die Frage, ist die Bundesregierung bereit, unter Umständen weitere US-Bürger, Ebola-infizierte US-Bürger in Deutschland aufzunehmen? Das ist die eine Frage. Zweite Frage, die USA hat jetzt angekündigt, in Kenia ein Zentrum für erkrankte Ebola-Bürger aus dem Kongo einzurichten. Wäre Deutschland auch bereit, in dieses Center deutsche erkrankte Bürger zu schicken? Vielen Dank.
Vielleicht zunächst zu Ihrer zweiten Frage, zu dem Zentrum, das die USA einrichten will. Dazu ist mir ehrlich gesagt gerade ad hoc nichts bekannt. Und das handelt sich ja offensichtlich auch erstmal um einen Plan der Vereinigten Staaten. Von der würde ich es erstmal dabei belassen. Zu Ihrer ersten Frage. Die Ministerin hatte sich ja am Dienstag und auch in der vergangenen Woche ganz generell geäußert und betont, wir helfen natürlich unter unseren internationalen Partnern, in diesem Fall ja der USA, wo wir schon einen Patienten, einen US-Staatsbürger in der Charité aufgenommen haben, sowie seine Angehörigen. Und diese Aussage, dass wir die internationalen Partner unterstützen, die bleibt natürlich bestehen. Man reagiert dann gegebenenfalls auf etwaige Ersuchungen.
Dann bin ich bei Ihnen, Herr Rinke. Es geht um die Gasspeicher und dann macht Herr Jessen den Abschluss.
Okay, Frau Ungerath, wir hatten ja am Mittwoch schon mal über die Gasspeicher gesprochen. Jetzt hat mittlerweile der Uniper-Chef gewarnt, ich zitiere, falls wir die Gasspeicher nicht rasch füllen, bekommen wir ein Problem im nächsten Winter. Der zeigt sich, anders als das Wirtschaftsministerium besorgt, und sagt, dass man nicht warten kann. Sonderproblem ist, dass im Moment wenig eingespeist wird, weil die Preise einfach so hoch sind. Deswegen nochmal die Frage des Kollegen von Mittwoch. Was kann das Wirtschaftsministerium tun, um jetzt eine schnelle Befüllung der Gasspeicher voranzutreiben?
Also ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Im Vergleich zum Mittwoch ist der Speicherstand noch mal gestiegen. Jetzt bei 31%. Zwei Dinge. Es gab auch vor dem letzten Winter gab es sehr viele Stimmen, die gesagt haben, wenn jetzt nicht sofort gefüllt wird, dann bricht das Chaos aus in Deutschland und wir werden alle frieren. Und wir haben immer gesagt, es ist eine Marktverantwortung. Der Markt hat diese Verantwortung auch übernommen. Die Gasspeicher wurden gefüllt. Es gab keine Versorgungsprobleme. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, jetzt weiß ich mal, Ihre eine Frage nochmal, Rinke. Die zweite Frage, von der Sie gestellt haben, bitte noch.
Was kann man tun, damit der Markt, die Marktteilnehmer die Gasspeicher jetzt füllen, weil der Füllstand ist natürlich doch trotzdem deutlich unter dem vom letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt.
Genau, also die Einspeicherungen beginnen in der Regel auch erst im Mai und im Juni, zum Teil sogar erst im September. Klar ist der Speicherstand geringer, das sehen wir auch als im letzten Jahr, aber wir gehen weiter davon aus, dass der Markt diese Aufgabe übernehmen wird. Die Vorbestellungen für die Befüllungen sind auch deutlich über denen vom letzten Jahr. Also der Preis war es, den Sie noch angesprochen haben, das fehlte mir noch. Der Preis ist, der Preis für LNG oder beziehungsweise für Gas auf dem Markt ist derzeit wieder am Sinken. Er ist gestiegen aufgrund der Iran-Krise, aber jetzt wieder am Absinken, sodass wir denken, dass auch der Spread sich erholen wird und der Markt diese Befüllung in größerem Maßstab wieder aufnehmen wird. Aber wie gesagt, auch die Vorbestellungen sind deutlich größer als im letzten Jahr. Und nochmal, was ich auch am Mittwoch schon gesagt habe, der Markt muss es richten. Das ist die Aufgabe des Marktes, das hat auch immer funktioniert. Und wir sind auch in Gesprächen mit der Bundesnetzagentur, mit den Verteilnetzbetreibern, mit den Gasspeicherbetreibern. Und die sehen am Ende auch, dass es der Markt richten muss und keine staatliche Befüllung hier erfolgen kann, die den Markt verzerren würde.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Jessen.
Ja, das Thema hatten Sie vorhin, Frau Vorsitzende, aufgerufen, aber keinen Fragesteller zuordnen können, nämlich Finanzen. Die Frage geht an Herrn Kall. Eine internationale Studie hat für Deutschland im vergangenen Jahr ein Wachstum der besonderen Art festgestellt. Die Zahl der deutschen Bürger, die über ein Finanzvermögen, nicht Firmenvermögen, sondern Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Euro verfügen, ist gegenüber dem Vorjahr um mehr als ein Viertel angestiegen. Von unter 4.000 auf 5.000. Das ist eine wachsende Zunahme von Vermögensungleichheit. Wie nimmt der Finanzminister diese Entwicklung zur Kenntnis und sieht er Möglichkeit und Notwendigkeit, hier entgegenzuwirken, sprich die Teile dieser Gewinne abzuschöpfen?
Also selbstverständlich sieht der Bundesfinanzminister diese Entwicklung und sieht wachsende Ungleichheiten auch mit Sorge und will dem insbesondere durch mehr Steuergerechtigkeit auch entgegenwirken. Das kann man nur bedingt über die Einkommenssteuer machen, weil es ja hier insbesondere auch um Ungleichheiten zwischen Belastung von Kapital und Arbeit geht und von Vermögen und leistungsbezogenem Einkommen. Aber er hat da ja wiederholt, auch natürlich in seiner Funktion, einmal in der Regierung als Finanzminister, aber auch in seiner Funktion als SPD-Vorsitzender seine Position dargelegt. Da würde ich gern darauf verweisen und das jetzt hier nicht ausführlicher ausführen, weil es ja da insbesondere auch um die sozusagen unterschiedlichen Positionen und Blicke der Parteien geht.
Ja, aber eine Zunahme einfach der Zahl der Menschen, die von dieser Situation der Ungleichheit profitieren, um über 25%, die gleichzeitig über mehr als ein Viertel des deutschen Finanzvermögens verfügen. Das ist eine Schere, die sich öffnet. Und deswegen interessiert mich schon, Welche Möglichkeiten sieht der Finanzminister spezifisch für diese Gruppe, die am stärksten von wachsender Ungleichheit des Vermögens profitiert, damit umzugehen und diesen Trend zu bremsen?
Also wie gesagt, da es da primär um parteipolitische Positionen geht, würde ich gerne darauf verweisen, da werden Sie sehr viele Äußerungen von Herrn Klingbeil finden. Und was insbesondere auch Themen wie Erbschaftssteuer und Ähnliches angeht, all das gehört auch zum Thema Steuergerechtigkeit. Aber darauf würde ich hier gerne verweisen, weil es da nicht sozusagen um das aktuelle Handeln der Bundesregierung geht. Unser Schwerpunkt liegt gerade auf der Einkommensteuerreform. Aber was weitere Schritte angeht, wie gesagt, würde ich auf die vielen Äußerungen, die alle öffentlich bekannt sind, gern verweisen.
Ich danke für Ihr aller Kommen, für Ihre Fragen und dass Sie uns Rede und Antwort standen und wünsche ein gutes Wochenende und hoffentlich ein freies. Schönen Tag noch. Okay.